Feureo, der Podcast über Feuer und seine besondere Beziehung zum Menschen.
Ich freue mich heute, Frau Dr. Anna Pittermann bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin im Zentrum für Schwerbrandverletzte am AKH. Und wir sprechen heute über die psychologische Betreuung von Brandverletzten. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Die Auswirkungen von Feuer auf Menschen, Verletzungen von Verbrennungen in unterschiedlichen Schweregraden, die auch immer wieder dazu führen, dass Menschen intensivmedizinisch betreut werden müssen. Ein sehr heikles Thema. Auf der einen Seite die medizinische Verletzung, aber um das geht es ja heute gar nicht, sondern hier geht es heute um den psychologischen Aspekt. Eine sehr große psychologische Belastung für diese Menschen. Und ja, Sie sind spezialisiert in diesem Bereich als Psychologin. Wie sind Sie da zu Ihrer Arbeit gekommen? Also wie wird man von der Psychologin zur Psychologin für Brandverletzte?
Die Spezialisierung hat sich eigentlich aufgrund meiner Tätigkeit dann ergeben. Es gibt keine spezielle Ausbildung zu einer Psychologin für Schwerbrandverletzte. Ich arbeite an der Universitätsklinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und die Intensivstation für Schwerbrandverletzte ist ein Teil dieser Klinik. Als Zusatzausbildung habe ich die systemische Psychotherapie-Ausbildung noch gemacht, aber eigentlich zu meinem Fach gekommen bin ich durch Zufall. Ich habe zuerst auf der Kinderpsychiatrie gearbeitet und es wurde dann eine Stelle geschaffen an der Universitätsklinik für plastische Chirurgie. Da habe ich mich beworben und habe sie bekommen und habe dann eigentlich das dort aufgebaut. Es gab vor mir eine Kollegin, die hat einen Monat dort gearbeitet, als die Stelle geschaffen wurde. Und die hat nach einem Monat dann gekündigt. Und dann erinnere ich mich noch an meinen ersten Arbeitstag, wo ich in der Morgenbesprechung vorgestellt wurde. Und da hat dann einer von den Oberärzten gesagt, na schauen wir mal, wie lang dies aushält. Und das war vor 19 Jahren, also ich bin jetzt immer noch dort. Ist eine Arbeit, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und die ich sehr berührend finde und ganz, ganz wichtig finde. Und deshalb bin ich auch dabei geblieben. Aber wie gesagt, jetzt lernen kann man es auf der Uni nicht oder in einer weiterführenden Ausbildung. Das ist etwas, was man dann mit der Erfahrung einfach sieht und lernt.
Die Verbrennung im klassischen Sinn, also die Schädigung von Gewebe durch diese massive Hitzeeinwirkung, hat ja mehrere Stufen. Also wir kennen ja diese unterschiedlichen Verbrennungsgrade. Und ein kurzer Blick ins Internet hat ergeben, also dass von der Statistik her ca. 1600 Kinder jährlich Verbrennungen erleiden. Also für Erwachsene habe ich ja gar nichts gefunden, aber man stellt fest, dass es eine sehr große Anzahl an Menschen ist, die sich alljährlich verbrennen. Aber nicht alle landen auf der Intensivstation. Also welche Personengruppen kommen dann zu Ihnen auf die Intensivstation?
Wie Sie schon gesagt haben, es sind 1600 unter 14-Jährige in etwa pro Jahr, die jetzt aber nicht alle nur bei uns behandelt werden, sondern es gibt auch andere Kliniken in Österreich. Patienten kommen entweder auf die Intensivstation oder auf die Normalstation. Es ist abhängig von der Verbrennungstiefe, es ist abhängig von der Lokalisation, vom Ausmaß der Körperoberfläche, die betroffen ist. Also da gibt es medizinische Kriterien, die das entscheiden. Zusätzlich, ob es irgendwelche Begleitverletzungen gibt, ob es ein Inhalationstrauma gibt, wo dann die Atmung überwacht werden muss, sind sehr, sehr unterschiedliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber die Patienten auf der Intensivstation bei uns, die brauchen schon sehr intensive Betreuung, sowohl medizinisch als auch dann oft auch später eben psychisch.
Sie sagen später psychisch oder psychologisch. Das heißt, Ihre Betreuung der Patienten beginnt ja nicht sofort, wenn diese Menschen auf die Intensivstation kommen, sondern die werden in erster Linie mal medizinisch betreut. Und wann beginnen Sie dann mit diesen Patientinnen und Patienten zu arbeiten?
Mit den Patienten zu arbeiten beginne ich, wenn sie wach sind. Viele Patienten sind für einige Zeit im künstlichen Tiefschlaf und werden dann nach und nach aufgeweckt, wenn dann die medizinische Situation das zulässt. Meine Arbeit beginnt unter Umständen trotzdem früher, weil es oft Angehörige gibt, die Unterstützung brauchen. Aber mit den Patienten selbst kann ich selbstverständlich erst dann arbeiten, wenn sie wach sind und soweit orientiert sind, dass das sinnvoll möglich ist. Und das ist sehr unterschiedlich, wann das losgeht.
Kann man sich das so vorstellen, dass das nach einem Schema für alle Personen gleich abläuft oder müssen Sie da schon sehr individuell auf die einzelnen Personen eingehen?
Es ist natürlich von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich, auch abhängig davon, was das für ein Unfall war oder wie das passiert ist, diese Verbrennung. Man kann schon so grobe Themen vielleicht einteilen, wo man sagt, das beschäftigt die meisten Patienten zu dem Zeitpunkt ihrer Rehabilitation oder ihrer Behandlungsphase. Ganz am Anfang ist es sicher so, dass Patienten, wenn sie aus dem künstlichen Tiefschlaf erwachen, erst einmal irgendeine Form der Orientierung brauchen. Viele wissen nicht, wie lange haben sie geschlafen, was ist überhaupt passiert. Manche haben die Erinnerung, andere haben die nicht. Einfach einmal sich wieder orientieren in dem, wo sind sie. Es sind ja auch nicht alle Patienten in Wien. Manche Patienten kommen aus den Bundesländern, werden zu uns geflogen, können sich an das alles gar nicht mehr erinnern. Wenn die Patienten dann wacher sind und die Orientierung soweit abgeschlossen ist, sind es wieder andere Themen. Dann sind es Schmerzen bei Physiotherapie oder Albträume, die sie haben, Traumafolgestörungen, wo sie das Erlebte noch einmal verarbeiten müssen. Einfach auch die Auseinandersetzung mit dem, was ist überhaupt passiert und warum bin ich hier. Und dann, je weiter die Behandlung fortschreitet und auch wenn es dann in Richtung einer Entlassung geht, kommt dann die Auseinandersetzung damit, was an Verlust ist eigentlich passiert. Also das kann körperlicher Verlust sein, im Sinn von Narben, die für immer bleiben werden, aussehen, dass nicht mehr so sein wird. Körperliche Funktionen, die einfach nicht mehr möglich sind, weil dort Narben sind oder weil Amputationen durchgeführt werden mussten. Es können aber auch materielle Verluste sein, wenn es etwa ein Wohnungsbrand war oder wenn irgendwas anderes Schreckliches passiert ist, was die Patienten materiell betrifft. Letzten Endes vor der Entlassung geht es auch sehr oft darum, wie kann ich, wenn es sichtbare Verbrennungen sind, wie kann ich mit denen umgehen? Wie kann ich eine Partnerschaft wiederführen oder neu führen? Wie kann ich in einen Beruf oder in eine Schule zurückgehen? Wie kann ich mein Leben weiterleben? Wenn die Ursache der Verbrennung ein Hausbrand war oder ein Wohnungsbrand war, dann gibt es dann natürlich neben den körperlichen Verletzungen einfach das ganz große Thema der materiellen Verluste, eine Wohnung, die ausgebrannt ist oder ein Haus, das neu aufgebaut werden muss. Persönliche Erinnerungen, die durch ein Feuer verloren gegangen sind. Manche Patienten hatten wir auch, die durch ein Feuer ein Haustier verloren haben. Das sind alles ganz, ganz tragische Dinge. Neben dem materiellen Verlust ist, glaube ich, ganz generell diese Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich passiert, wie ist es dazu gekommen, was sind die Folgen. Da können Selbstvorwürfe eine Rolle spielen, da können Vorwürfe an andere, Schuldzuweisungen eine Rolle spielen. Das können mitunter sehr schwierige Themen sein, die Patienten sehr, sehr lange auch beschäftigen, also weit über den Krankenhausaufenthalt hinaus.
Ich habe gelesen, dass in Ihrer Station standardmäßig keine Spiegel an der Wand hängen, aus guten Gründen. Und ich glaube, der Spiegel ist ja auch ein essentielles Arbeitsgerät für Sie in der Arbeit mit den Patientinnen und Patienten. Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben keine Spiegel auf den Stationen. Auf der Normalstation gibt es dann natürlich Spiegel, aber auf der Intensivstation nicht. Und das hat auch den Grund, dass wir nicht möchten, dass die Patienten sich unvorbereitet und unabsichtlich im Spiegel sehen. Das heißt eigentlich, sobald die Patienten so weit wach sind und in der Lage sind zu realisieren, was passiert ist, kann man beginnen vorzubereiten, wie ist das Aussehen verändert. Manche Veränderungen sehen die Patienten sofort, wenn es jetzt zum Beispiel die Hände betrifft, aber andere sehen sie nicht gleich, entweder weil noch Verbände drüber sind oder weil es das Gesicht betrifft, dass sie halt so einfach nicht sehen können. Und dann ist es sehr individuell verschieden, wie schnell die Patienten sich sehen wollen und wie gut sie auch damit umgehen können. Ist natürlich auch vom Verletzungsausmaß abhängig. Aber es gibt einfach Stellen am Körper, die sind emotional wichtiger, sage ich einmal, als andere. Eine Verbrennung am Bein wird anders wahrgenommen als eine Verbrennung im Gesichtsbereich, im Halsbereich, bei Frauen im Dekolletébereich beispielsweise. Das macht schon einen großen Unterschied. Und das versuche ich immer vorzubereiten mit dem Patienten. Und dann kann man das graduell machen, je nachdem, wie schwerwiegend die Narben sind, je nachdem, wie gut der Patient damit umgehen kann, dass man zuerst einmal beschreibt, was ihn erwartet für einen Anblick. Dann kann man mit einem Spiegel einmal ein erstes Hinschauen machen, kann den Spiegel wieder weglegen. Spiegel, der erzeugt einfach Distanz. Das heißt, man kann immer wieder hinschauen, kann den Spiegel weglegen, kann ihn wieder anschauen, kann ihn wieder hernehmen, kann ihn wieder weglegen. Das ist ein gutes Herantasten. Und ich erlebe es immer wieder, dass Patienten zum Beispiel, wenn sie das erste Mal ihre Hände sehen ohne Verbände, dass wir uns das gemeinsam anschauen, dass wir es besprechen, dass wir uns genau die Narben ansehen. Und wenn wir dann fertig sind, gehe ich raus und mache ganz was anderes und gehe immer wieder am Zimmer vorbei und sehe, wie der Patient noch immer sitzt und seine Hände anschaut und von allen Seiten betrachtet.
Also nehme ich an, dass es da auch alle Facetten gibt zwischen Ablehnung und dass man seine eigenen Verletzungen gar nicht sehen will, bis hin zu einer Faszination für die eigene Verletzung, kann man das so sagen?
Es ist ein Erkämpfen der neuen Normalität. Man muss einfach sich wieder daran gewöhnen, wie etwas aussieht. Und da hilft einfach häufiges Hinschauen. So wie man am Anfang die Distanz braucht, um nicht gleich zu sehr damit konfrontiert zu werden, so hilft dann später dieses immer wieder Hinschauen und sich immer wieder damit beschäftigen, das die neue Normalität werden zu lassen.
Für mich stellt sich hier auch die Frage der Angehörigen, also die Personen, die nahestehenden Personen, die dann an der Seite sind. Wie erleben Sie diese Personen? Brauchen die dann zusätzlich auch noch Unterstützung von Ihnen? Oder was raten Sie Angehörigen, wie sie mit nahestehenden Schwerbrandverletzten umgehen sollen?
Auch hier gibt es mehrere Phasen. In der Phase, wo die Patienten noch schlafen, sind Angehörige ganz anders gefordert als in der Phase, wo Patienten dann wach sind. Ich versuche es allen Angehörigen anzubieten, auch das Gespräch. Es ist nicht immer ganz leicht möglich. Wir haben ja Patienten, die teilweise auch aus ganz Österreich zu uns kommen, teilweise auch aus dem Ausland, dann bei irgendwelchen großen Brandkatastrophen zu uns geflogen werden. Wenn ich mit den Angehörigen arbeite, ist ganz am Anfang in der Phase, wo die Patienten noch schlafen, einfach die ganz große Angst, wird der Patient, die Patientin das überleben und werden sie ihn oder sie wieder sehen können. Wenn die Behandlung voranschreitet, sind es andere Themen, da brauchen die Patienten ihre Angehörigen viel mehr. Da ist die Familie einfach wahnsinnig wichtig. Es wird natürlich sehr viel schon von der Station abgefangen. Die Pflege leistet dort Unglaubliches. Die sind 24 Stunden mit dem Patienten beschäftigt. Aber die Familie kann einem Patienten natürlich nochmal eine ganz andere Art von Kraft und Energie und Unterstützung und auch einfach Zukunftshoffnungen geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn Angehörige das erste Mal auf die Intensivstation kommen, kann es auch wichtig sein, vorzubereiten, was für einen Anblick sie erwartet. Die Patienten sind am Anfang, haben sie meistens sehr große Schwellungen im Gesicht durch Wassereinlagerungen. Sie haben Verbände, es gibt viele Schläuche, unter Umständen die Beatmung, Geräte, die Geräusche machen, die piepsen. Und die Angehörigen darauf vorzubereiten, was sie da sehen oder beispielsweise, wo können sie ihren Angehörigen angreifen? Gibt es irgendwo ein Fleckerl Haut, das nicht verbrannt ist, wo sie hingreifen können, wo sie ihn berühren können? Das kann ganz wichtig sein für Angehörige. Angehörige zu unterstützen, die Verbindung mit dem oder der Patientin nicht zu verlieren, indem sie Dinge mitbringen können, die dann im Zimmer aufbewahrt werden, Fotos aufhängen können, beispielsweise Musik abspielen können. Das sind alles so Dinge, die man mit Angehörigen vorbereiten kann. Die Kommunikation mit Patienten kann am Anfang für Angehörige irrsinnig schwierig sein. Sie können sich am Anfang noch nicht gut verständigen, weil sie eventuell beatmet sind. Für den Patienten ist es frustrierend, weil er nicht ausdrücken kann, das, was er möchte. Angehörige sind sehr gestresst, weil sie gern alles verstehen wollen würden. Das sind Dinge, die zu Unsicherheiten führen und die man einfach auch besprechen kann und abfangen kann. Viele wenden sich dann nachher an mich und sagen, es war schwierig, weil ich habe das Gefühl, er wollte mir irgendwas sagen und ich habe es nicht verstanden. Und es ist so schrecklich, dass ich das nicht verstehen kann. Und da kann man sagen, das ist ganz normal. Und dann hilft es auch manchmal einfach zu sagen, ich würde dich wahnsinnig gern verstehen. Ich weiß, du willst mir was sagen. Wir müssen noch ein paar Tage warten, bis das möglich ist.
Eine Behandlung von brandverletzten Personen nimmt ja sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Wie ist da genau der Ablauf?
Man sagt, Narben brauchen in etwa ein Jahr zum Heilen oder sie brauchen ein Jahr, bis sie sich nicht mehr verändern. Und ich glaube, das kann man durchaus auch auf die psychische Situation umlegen. Ein Jahr nach dem Unfall oder nach dem, was da passiert ist, hat man jede Situation sozusagen einmal erlebt. Man hat einmal Geburtstag gefeiert, es war einmal Weihnachten, es war einmal der Jahrestag dieses Unfalls. Und ich glaube, in dieser Zeit tut sich psychisch einfach auch noch sehr viel. Ein Jahr lang müssen die Patienten Kompressionsanzüge tragen, um die Narbenbildung gut zu unterstützen oder einfach um zu schauen, dass die Narben möglichst gut abheilen. Ein Jahr lang müssen sie besonders aufpassen mit der Sonne. Das ist sicher eine Zeit, wo sich auch psychisch noch sehr, sehr viel tut. Das heißt, wenn die Patienten vom Spital entlassen werden, dann biete ich immer auch eine weiterführende Betreuung an. Sie können dann auch noch kommen. Wir können auch noch weitere Gespräche führen oder ich helfe Ihnen zu organisieren, eine Betreuung zum Beispiel in Wohnortnähe, wo das dann für sie passt. Viele Patienten müssen auch noch in eine Rehabilitationsklinik. Dort wird in der Regel auch noch psychologische Betreuung angeboten, weil sich viele, viele Themen einfach erst stellen, auch wenn sie dann wieder zu Hause sind.
Jetzt ist ja das Krankenhaus in gewisser Weise ein geschützter Ort, wo nur ein eingeschränkter Personenkreis Zugang hat. Aber spannend wird ja dann auch dieser Schritt hinaus in die Öffentlichkeit, ins öffentliche Leben. Wie bereiten Sie die Personen auf diesen Schritt vor? Weil ich glaube, das ist ja dann noch einmal mit sehr vielen Hemmnissen, Selbstvorwürfen, Scham verbunden.
Ja, absolut. Das ist ganz richtig. Das Spital ist sicher nicht vergleichbar mit der Außenwelt. Solange die Patienten bei uns auf der Intensivstation liegen, sind sie sowieso nur umgeben vom Personal, das geschult ist auf den Umgang mit Patienten mit Brandverletzung. Aber auch wenn es ihnen dann schon besser geht und sie gehen einmal hinunter, sich einen Kaffee kaufen beispielsweise, sind sie dort eigentlich umgeben von anderen Menschen, die auch in irgendeiner Form eine Erkrankung haben, die irgendwo Verbände haben, die vielleicht irgendwelche Infusionsstände mit sich herumschleppen. Sobald sie aus dem Spital herauskommen, ist das ganz anders und das ist auch sehr, sehr wichtig vorzubereiten. Einerseits, wie geht man mit Fragen von der Umwelt um? Dieses Recht auf die eigene Geschichte zu haben, selber zu entscheiden, wie viel möchte ich erzählen, wann möchte ich es erzählen, wem möchte ich es erzählen, nicht alles erzählen zu müssen jederzeit. Und natürlich auch, wie geht man damit um? Will man sichtbare Vernarbungen, will man sie verstecken, will man sie zeigen? In welchen Situationen will man damit wie umgehen? Das ist ein großes Thema, ja.
Und umgekehrt natürlich die Frage, uns allen geht so, wir sehen Personen mit dieser Verletzung, das ist jetzt nicht die Normalität. Das heißt, man beginnt zu starren, man beginnt sich zu fragen, was ist dieser Person passiert, man ist vielleicht neugierig. Welchen Rat geben Sie jetzt uns allen? Wie sollen wir diesen Menschen begegnen? Wie können wir diese Menschen bestmöglich unterstützen?
Ich glaube, wie bei all diesen Dingen ist es am besten, sich zu überlegen, wie hätte man selbst gern, dass die Umgebung reagiert. Wir alle, wenn wir rausgehen, sind wir eigentlich unsichtbar, wenn wir nicht besonders berühmt sind oder irgendein Merkmal haben, das wir meistens selbst wählen, irgendeine sehr auffällige Kleidung oder eine sehr auffällige Frisur, beachten uns die Menschen in der Regel nicht. Für Patienten mit einer sichtbaren Narbe ist das was ganz anderes. Die sind vielen Blicken ausgesetzt und dadurch bildet sich einfach auch eine andere Art, wie sie selber auf die Umgebung schauen. Ein Flüstern wird dann schnell zu einem Flüstern über mich oder ein Blick wird dann sehr schnell ein ich werde angestarrt. Manchmal ist es das auch nicht. So natürlich wie möglich den Menschen zu begegnen und sich klarzumachen, dass es für die Personen einfach eine unglaubliche Anstrengung ist, hinauszugehen, denke ich mir, wäre schön. Ich bin seit, wie gesagt, 19 Jahren auf der Verbrennungsintensivstation. Unsere Intensivstation ist immer gefüllt mit Patienten. Wir haben vorhin gesagt, 1600 Kinder haben Verbrühungen im Jahr. Das ist schon eine unglaublich große Anzahl von Patienten. Und wenn man sich überlegt, wie oft sieht man Patienten mit sichtbaren Narben in der Öffentlichkeit, ist das verschwindend gering. Das heißt für mich, dass viele Patienten mit sichtbaren Narben wahrscheinlich auch nicht rausgehen oder sich das nicht antun und sich nicht exponieren wollen. Das finde ich ist nicht schade. Wenn man in engen Kontakt ist mit jemandem, der eine Brandverletzung hat, also wenn das ein Freund ist, wenn das ein Arbeitskollege ist, ist der Umgang sicher nochmal ein anderer. Da kann man schauen, wann es gut passt, die Person darauf anzusprechen, kann schauen, wie viel möchte die Person erzählen, wie ist das Thema einfach zwischen uns auch besprechbar. Respektieren, wenn nicht viel erzählt werden will, aber da sein, wenn die Person darüber sprechen möchte.
Es ist Ihnen persönlich, glaube ich, auch ein sehr großes Anliegen, dieses Thema öffentlichkeitswirksamer zu machen, also es mehr ins Bewusstsein zu bringen. Und ich glaube, es gibt ja auch einige Initiativen zu diesem Bereich.
Wir bemühen uns sehr, das Thema auch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben da eine ganz tolle Zusammenarbeit auch mit einer Fotografin, die unglaublich beeindruckende Fotos macht von Patienten mit Brandverletzungen. Und auch ich bin jedes Mal, wenn ich diese Fotos sehe, ich bin so berührt, weil das sind großflächige Verbrennungen und man sieht den Menschen, man sieht die Energie und die Kraft und die Positivität dieser Menschen, das sind wirklich ganz, ganz tolle Dinge, wo ich auch hoffe, dass wir mit diesen Fotos auch noch viel machen können und da auch öffentlichkeitswirksam noch was tun können. Ansonsten ist mir die Prävention einfach ein ganz, ein großes Anliegen, weil ich mir denke, viele Unfälle wären vermeidbar gewesen. Wie ich angefangen habe, auf der Intensivstation für Schwerbrandverletzte zu arbeiten, das war im September und im Dezember haben alle meine Verwandten und Freunde haben von mir Rauchmelder bekommen. Die kosten, ich weiß es nicht, 20 Euro im Baumarkt und können so viel verhindern. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Ja.
Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Riesenthema, die Prävention von Brandereignissen oder von Schadensfeuer. Was sind da Ihre Tipps? Also Verbrennungen sind jetzt nicht nur ursächlich Feuer, kann ja auch heißes Wasser sein, aber was raten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man sich entsprechend vorbeugend schützen kann? Alles verhindern wird man nie können.
Ja, da sind sicher Sie eher der Experte, als ich es bin. Ich kann nur sagen, welche Verbrennungs- oder Verbrühungsmuster ich einfach häufig sehe. Und das ist teilweise natürlich auch altersabhängig. Bei kleinen Kindern, Säuglingen, Babys sind es natürlich sehr stark die Verbrühungen. Das sind einfach Unfallhergänge, wo dann Kinder zum Herd greifen, ein Kabel von einem Wasserkocher erwischen oder irgendwie den Stiel von einer Pfanne oder von einem Topf, wo sie vielleicht vor ein paar Wochen noch nicht hingekommen wären und dann nach einem Wachstumsschub schon hinkommen. Oder Erwachsene, die etwas Heißes tragen, eine Suppe oder einen heißen Tee und dann über ein Kind stolpern. Ich muss sagen, Kinder haben in einer Küche, wo gekocht wird, einfach nichts verloren. Und wenn sie schon dort sind, muss auf den hinteren Platten gekocht werden, muss mit Herdschutzgittern gearbeitet werden und muss einfach permanent geschaut werden, dass die Kinder sich nicht in gefährliche Situationen begeben. Eine Tasse Tee reicht, um ein Drittel der Körperoberfläche eines Babys zu verbrennen. Und das, glaube ich, sind sich viele Eltern oder viele Personen, die die Kinder beaufsichtigen, nicht bewusst. Eine Brandverletzung hat man sein Leben lang. Eine schwere Brandverletzung beschäftigt einen nicht ein paar Wochen, nicht ein paar Monate, nicht das eine Jahr, wo man die Kompression trägt, sondern das ist ein Thema, das man sein Leben lang hat. Und bei Erwachsenen sind es dann sehr unterschiedliche Unfallhergänge. Entweder sind es Arbeitsunfälle oder es sind eben, was natürlich am leichtesten zu vermeiden wäre, durch Rauchmelder irgendwelche Kabelbrände. Also die Brände sind nicht vermeidbar, aber die Auswirkungen dann auf den Menschen wären zumindest abmilderbar. Wir haben auch Patienten, die dann zum Beispiel beginnen, in der Nacht etwas zu kochen, dann einschlafen oder die Dinge am Herd vergessen, dann versuchen, die brennende Pfanne irgendwie noch aus der Wohnung zu bringen und sich dabei Verbrennungen zuziehen. Oder auch beim Grillen, wenn Brandbeschleuniger eingesetzt werden. Dann gibt es noch eine Gruppe der Selbstverbrennungen, des selbstgewählten Suizids, aber das ist eine sehr eigene Gruppe.
Ja. Mir fallen, wenn Sie alle diese Fälle schildern, immer wieder auch aus meiner Kindheit noch sehr eindrucksvoll der Feuerunfall von Niki Lauda am 1. August 1976 am Nürburgring ein. Niki Lauda ist ja damals, glaube ich, über eine Minute dem Feuer ausgesetzt gewesen und ich habe ihn mein ganzes Leben lang immer als sehr, sehr selbstbewusste Person erlebt, der sehr offen damit umgegangen ist. Hat er da ein besonders großes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt? Ist er da Vorbild für andere Menschen? Wie schätzen Sie seine Situation da ein?
Ich finde es gut, dass durch ihn Verbrennungen einfach in der Öffentlichkeit auch einen Platz sicher in gewisser Weise gefunden haben oder dass er gezeigt hat, man kann sich auch mit seinen Verbrennungen öffentlich präsentieren und braucht sich nicht verstecken. Auch der Film, den es da gegeben hat, hat sicher viele Leute zum ersten Mal auf dieses Thema hingewiesen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es natürlich schon eine sehr spezielle Position, in der sich Niki Lauda befunden hat. Er war geschäftlich sehr erfolgreich, er war bekannt, er war ein Mann. Er hatte schon eine Familie. Das sind natürlich alles Ausgangssituationen, die viele unserer Patienten und auch Patientinnen nicht haben. Also man wird von der Gesellschaft noch immer sehr oft aufgrund des Äußeren beurteilt. Jemand, der sich in Ausbildung befindet und sich dann bei einem Jobinterview vorstellen muss und öffentlich sichtbare Verbrennungen hat, wird sich wahrscheinlich viel schwerer tun, als sich das ein Niki Lauda getan hat.
Und das bringt mich zu einer so allgemeinen psychologischen Frage. Also was geht da in uns Menschen vor? Wir haben dieses Thema der Normalität gerade gesprochen. Also ich meine, das ist jetzt kein anderer Mensch. Er hat eine vernarbte Haut durch ein Brandereignis. Aber was drängt dann psychologisch diese Menschen an den Rand der Gesellschaft? Nämlich, dass es auch dazu führt, dass diese Menschen sich in der Öffentlichkeit gar nicht zeigen wollen, dass diese Scham kommt. Das muss ja nicht die Verbrennung sein, gibt ja andere Themen auch. Aber was passiert da mit uns Menschen?
Wenn ich zurückdenke an das erste Mal, als ich auf die Intensivstation gegangen bin, also tatsächlich das erste Mal, als ich dorthin gegangen bin und mich unglaublich gefürchtet habe, was ich dort sehen werde, habe ich mir so als Mantra immer wieder vorgesagt, es ist nur die äußere Hülle. Es ist nur die äußere Hülle. Und das hat mir jetzt nicht geholfen, weil teilweise liegen dann die Patienten mit Verbänden eingewickelt, man sieht überhaupt nur die Augen. Und ich habe immer gedacht, das ist eigentlich total egal, was da drunter ist. Es ist derselbe Mensch. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft, wo es ganz viel um Schönheit geht, ganz viel um die äußere Ästhetik gibt, ist das schwierig. Wir kennen es ja auch kulturgeschichtlich in Märchen, in Filmen. Die Hässlichen mit den Narben, das sind immer die Bösen. Und die Schönen sind die Guten. Da haben wir sicher viel einfach auch schon mitbekommen von der Kultur und von dem, was unsere Gesellschaft uns einfach vorlebt. Wenn wir das schaffen, da zurückzuschrauben und zu sagen, ich konzentriere mich wirklich auf das, was hinter all dem steckt und versuche wirklich den Menschen zu sehen, glaube ich, würden sich viele Themen nicht stellen.
In Ihrer 19-jährigen Berufslaufbahn, wo Sie viele Patientinnen und Patientinnen betreut haben, sind Ihnen da besondere Fälle noch in Erinnerung oder anders gefragt, kommen Patientinnen und Patienten dann später wieder auf Sie zu und erzählen Ihnen dann aus Ihrer aktuellen Lebenssituation die Geschichten? Also bleiben Sie mit diesen Menschen auch in Kontakt?
An Patienten, spezielle Patientengeschichten, mich erinnern durch an ganz viele, die ich jetzt hier natürlich nicht erzählen werde, weil das alles sehr persönliche Geschichten sind. Von den Unfallhergängen gab es dann natürlich auch besonders eindrückliche Fälle, wo manche Patienten dann selbst ins Feuer gelaufen sind, um beispielsweise Kinder zu retten. Das sind Geschichten, die wird man nie vergessen. Es gibt auch Patienten, mit denen bin ich sehr, sehr lang nachher noch in Kontakt. Es gibt Patienten teilweise, die ich tatsächlich wirklich schon fast meine ganze Berufslaufbahn begleite und auch immer wieder sehe. Das freut mich einfach wahnsinnig, weil ich dann auch sehe, dass es so viele andere Themen gibt und dass die Themen der Verbrennung in den Jahren einfach auch immer mehr verblassen und sich ein ganz normales Leben daraus entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir in meiner Arbeit einerseits sehr wichtig ist, den Patienten zu vermitteln, andererseits mir auch immer wieder die Stärke gibt, dass ich mir denke, alle Patienten, mit denen ich arbeite, alle Patienten, mit denen ich rede, die werden irgendwann dieses Spital verlassen und die werden irgendwann wieder ein Leben haben. Das Leben wird anders sein, sie werden anders ausschauen, man wird vielleicht manche Dinge anders machen müssen, aber sie werden ihr Leben leben können. Und das ist, finde ich, einfach eine ganz, ganz starke und ganz wichtige Botschaft, die man vermitteln sollte.
Frau Dr. Bittermann, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses großartige Gespräch, das sehr viel Einblicke in ein für mich doch sehr heikles Thema auch gebracht hat. Ich finde das einfach großartig, was da passiert, wie diese Personen, die so ein traumatisches Erlebnis erlitten haben, behandelt werden. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für Ihren Besuch, für Ihr Kommen, für diese spannenden Geschichten. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich noch sagen, dass wir auf unserer Webseite entsprechende Links und Informationen zu diesem Podcast veröffentlichen. Ich möchte auch schon ankündigen, weil wir heute über das Thema der Präventionen gesprochen haben, dass wir auch zu diesem Thema einen eigenen Podcast in naher Zukunft machen werden. Und ja, jetzt bleibt mir noch, mich nochmals herzlich zu bedanken für Ihren Besuch und alles Gute für die weitere Zukunft.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wollen Sie mehr über Feureo erfahren? Schauen Sie auf www.feureo-podcast.at vorbei. Hier können Sie alle Folgen anhören, mehr über unsere Gäste erfahren und den Podcast auch gleich abonnieren.